und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Investitionsanreize in politischen Kreisen werden durch ganz andere Dinge gesteuert.
Vor dem Hintergrund sehe ich jetzt nicht, dass uns mehr Verschuldung hilft.
Also jeder, der die Freude hatte, bei der Bundeswehr gewesen zu sein, weiß, dass das kein Hort der Effizienz ist.
Wenn wirklich auch die Bereitschaft von den Ansprüchen, die man auf der Ausgabenseite hat, nicht zurückgefahren werden können, dann wird man über eine Steuerfinanzierung zu reden haben.
Also von daher, da wird immer viel durcheinander gebracht, ist mein Eindruck.
Wäre ja ganz schön, wenn wir über die Dinge reden würden, die nun wirklich die Wirtschaft ankurbeln könnten.
Der erste Einblick in die heutige Ausgabe. Damit herzlich willkommen zu dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Wieder zugeschaltet sind unsere Chefökonomen, die Wirtschaftsprofessoren Justus Haukapp, unser Wettbewerbsökonom aus Düsseldorf, und Lars Feld, Chef des Eucken-Instituts der Uni Freiburg. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin, von wo aus ich einen schönen guten Morgen wünsche.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus, einen wunderschönen guten Morgen oder vielleicht auch guten Tag, wenn Sie uns zu einer anderen Uhrzeit zuhören. Ich hoffe, dass Sie gewappnet sind für die Diskussionen, die wir uns heute wieder leisten.
Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei diesem Podcast. Liebe Frau Müller, lieber Lars, ich freue mich auf die Diskussion in der nächsten halben, dreiviertel Stunde.
Diesmal nehmen wir uns natürlich die neue Studie zur Schuldenbremse vor, beschäftigen uns aber mehr mit den Ausgabewünschen, wobei wir dabei auf landläufige Irrtümer und falsche Selbstverständlichkeiten stoßen, die am Ende gar nicht der Wirtschaft helfen, sondern schaden, weil sie in Steuererhöhungen münden könnten. Danach greifen wir Feedback aus Ihren Reihen auf, also von Hörerinnen und Hörern. Und da kommen wir noch einmal auf die inzwischen zurückliegenden Streiks zurück. Dazu gab es hier Aussagen, die sehr kritisiert wurden. Und diese Kritik ignorieren wir nicht, sondern gehen konkret darauf ein. Am Ende, wie üblich, die Nachspielzeit, unsere Schlussminuten auf dem Fußballrasen. Herr Feld, Sie haben diese Woche eine neue Studie zur Schuldenbremse vorgestellt. Diese widerlegt die schwerwiegendste Kritik, wonach sie Investitionen hemme. Wie waren so die Reaktionen in Ihrem Umfeld darauf?
Nun, ich habe zunächst einmal sehr viel positive Reaktionen bekommen von denjenigen natürlich, die die Schuldenbremse nicht so schlecht finden. Ich habe auf der anderen Seite relativ zurückhaltend neutrale Kritik, wie das unter Wissenschaftlern üblich ist, bekommen, die auf die Risiken und Probleme der verwendeten Methodik hinweisen, aber eben auch sehr zurückhaltend und eigentlich in dem Ton, in dem wir das analysieren, ja sehr viel Positives sahen, weil wir auch zurückhaltend sind bei der Interpretation der Ergebnisse. Sie sind zum Teil sehr klar und eindeutig, sie sind aber gerade auch im Hinblick auf die Investitionstätigkeit eigentlich nicht wirklich interpretierbar. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Schuldenbremse die Investitionstätigkeit in Deutschland gehemmt hätte. Man kann auch nicht sagen, dass es sie befördert hätte. Also im Großen und Ganzen gibt es für die staatlichen Investitionen bisher keinen echten Zusammenhang zwischen Schuldenbremse und der schwachen Investitionstätigkeit der Vergangenheit. Wir haben das ja häufiger hier auch schon mal diskutiert. Die Frage der Investitionsorientierung einer Fiskalregel ist schon bei der Reform des alten Artikel 115 im Grundgesetz eine Diskussion gewesen. Und man muss einfach feststellen, dass die Problematik der Investitionstätigkeit des Staates in Deutschland durch andere Dinge verursacht ist. Also insbesondere langwierige Genehmigungsverfahren, gerade bei so großen Infrastrukturmaßnahmen, Fehlplanungen aufgrund von unzureichenden Kapazitätsrechnungen und so weiter. Also ich will das nicht alles noch einmal auffächern, aber diesen Punkt sieht man doch sehr deutlich.
Das verblüfft eigentlich nur begrenzt, denn in der Tat, wir haben das ja rauf und runter besprochen hier, die Investitionsanreize in politischen Kreisen werden durch ganz andere Dinge gesteuert. Bringt mir das was, um das mal so salopp zu formulieren, für die nächste Wahl? Und da sind Investitionen halt nie so attraktiv, weil die ja nicht kurzfristig wirken, sondern immer langfristig. Und letztendlich ist eben ein großes Problem, dass in der Politik zu sehr ein Kurzfristdenken vorherrscht, weil man in Wahlzyklen letztendlich denkt. Und in Teilen werden auch bei dem Transformationsbedarf oder bei dem Investitionsbedarf, der sich aus Transformation erschließt, ja immer wieder Dinge angeführt. Wenn man dann genauer hinguckt, sind das ja häufig gar keine staatlichen Investitionen, die da erforderlich sind. Denken wir etwa an die Energiewende, die häufig auch angeführt wird, dann wissen wir, die ganzen Investitionen in erneuerbare Energien, die sind eigentlich privater Natur. Das sind private Investoren, die Windräder, Solaranlagen etc. aufstellen, beziehungsweise noch nicht mal Investoren, kann sagen, sind Besitzer von Eigenheimen meinetwegen, die oder Landwirte. Also alles eigentlich Leute, die privat investieren, und dafür sind natürlich Investitionsanreize, haben dann eine gewisse Bedeutung, aber es sind ja keine staatlichen Investitionen, die wir da sehen. Und bei den Netzen, die häufig angeführt werden, ist es eigentlich ganz ähnlich. Die sind, je nachdem, ob wir jetzt die Übertragungsnetze uns angucken oder auch die Verteilnetze. Verteilnetze sind teils im privaten Eigentum, teils im kommunalen Eigentum, dann gehören sie den Stadtwerken in irgendeiner Weise. Aber die unterliegen ja gar nicht der Schuldenbremse in irgendeiner Weise. Die Stadtwerke werden davon ja nicht erfasst. Das heißt also, was da den Ausbau der Verteilnetze angeht, da spielt die Schuldenbremse keine Rolle, und das gilt sicherlich noch mehr für die Übertragungsnetze, also für die großen Trassen, die wir von Norden nach Süden brauchen, weil das sind 4 große Netzbetreiber in Deutschland, die zumindest eine privatrechtliche Eigentumsform haben mit verschiedenen Eigentümern. Also auch da, das ist kein Thema der Schuldenbremse. Also von daher, da wird immer viel durcheinander gebracht, ist mein Eindruck.
Ja, absolut. Also man muss ja auch sagen, das gilt letztlich auch für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes. Also egal, ob man jetzt die Bahn anschaut oder die vor wenigen Jahren gegründete Bundesfernstraßen GmbH oder Autobahn GmbH, wie sie manchmal genannt wird. Wenn der Bund irgendeinen Betrag überträgt, ist das nicht schuldenbremsenwirksam. Ja, also er könnte ohne weiteres Schulden aufnehmen und mit diesem Betrag die Autobahn GmbH neu ausstatten. Und dann hätte er nicht wirklich eine Restriktion durch die Schuldenbremse. Ähnlich bei der Bahn. Und beides sind nun mal auch private oder privatrechtlich geführte Unternehmen. Dann muss man sich eher fragen, wie haben wir denn die Governance und wie haben wir die Rahmenbedingungen für diese Unternehmen ausgestaltet, sodass am Ende zu wenig Investitionen in die Netze zustande kommen. Also bei der Autobahn GmbH ist es jetzt erst seit wenigen Jahren so, da können wir noch nicht so viel sagen, aber bei der Bahn ist das sehr klar, dass da offensichtlich auch Fehlanreize da waren, die sich bis in die Governance niedergeschlagen haben. Und auf der lokalen Ebene, naja, ich würde noch nicht mal sagen, dass für die Bürgermeister vor Ort, die ja für 8 Jahre in der Regel gewählt sind, zu wenige Anreize da wären, auch Investitionen umzusetzen. Aber für was sie sicher zu wenig Anreize haben, ist die Instandhaltung der Infrastruktur. Das ist sozusagen das große Problem, weil das zählt gar nicht als Investition. Ich habe noch nie jemanden ein Band durchschneiden sehen, weil die Löcher im Dach einer Schule repariert worden sind.
Ja, das liegt daran, dass das nicht passiert, Lars.
Nein, es findet schon auch statt. So ist jetzt nicht, es könnte mehr sein. Aber das Problem ist schon auch, dass politische Anreize da auch nochmal ganz anders wirken. Und vor dem Hintergrund muss man sich eher fragen, was haben wir auf der kommunalen Ebene an falschen Rahmenbedingungen? Welche falschen Anreize setzen wir dort? In welchen Ländern ist das besonders virulent? Und das sind alles die Themen, die wir schon seit ewigen Zeiten eigentlich diskutieren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das wirklich etwas Neues wäre.
Ja, absolut. Sie haben jetzt beide ein paar Punkte angesprochen, die mich zu einem Ihrer Kollegen führen. Vor ein paar Tagen hat Jens Südekum bei Karin Mioska in der ARD in Gegenwart von Bundesfinanzminister Christian Lindner noch einmal heftig argumentiert. Besonders interessant fand ich seine Äußerung hinsichtlich der Planung des Haushaltsbudgets 2025, wo möglicherweise ja eine 25 Milliarden Euro Lücke klafft. Wir hören mal rein. Ich habe es zusammengekürzt auf 1,5 Minuten.
Die Zahlen, die im Raum stehen, deuten sehr deutlich auf einen Sparkurs hin. Eine Kürzung von 25 Milliarden. Das heißt also ein echter Sparkurs. Dabei haben wir ja diverse Ausgabenbedarfe bei den Investitionen. Es gibt ja Berechnungen, dass wir auf staatlicher Seite ungefähr einen Zuwachs von 50 Milliarden pro Jahr brauchten, alleine zur Erreichung der Klimaziele. Und wir haben da eben noch Digitalisierung obendrauf und der ganze Verteidigungsbereich. Das heißt, wir haben einen riesigen Mehrbedarf, der auf den Staat zukommt. Und es ist völlig illusorisch, diese Summen mobilisieren zu wollen durch Kürzungen an anderer Stelle. Sie haben gesagt, wir können uns das nicht erlauben wegen der Zinsen. Auch das stimmt nicht. Die Schuldentragfähigkeitsanalysen der Europäischen Union haben auch wieder gezeigt, Deutschland ist das kreditwürdigste Land auf der Welt. Und wir haben auch diese Problematik nicht, dass wir sozusagen auf einem explosiven Pfad bei der Staatsverschuldung sind. Die Ratingagenturen haben jetzt zum ersten Mal schon so langsam angedeutet, dass das deutsche AAA-Rating, dass das in Gefahr geraten könnte perspektivisch. Aber nicht etwa, weil wir es übertreiben bei den Schulden, sondern weil unser Wachstumspotenzial so schwach ist, ja, und von daher die Schuldenquote von dort unter Druck gerät. Das heißt, auch von dort werden wir langsam aufgefordert, mehr zu tun für unser Wachstum. Jetzt bin ich beim konkreten Vorschlag. Ja? Warum können wir nicht sprechen über ein Programm, Entbürokratisierung, Steuerentlastungen, aber wir nehmen eben zur Kenntnis, dass das den Staat erstmal Geld kosten wird. In einer Größenordnung von 30 Milliarden aufwärts, eher 50 Milliarden pro Jahr. Und wir schließen diese Lücke durch zusätzliche Kredite und reformieren die Schuldenbremse in diese Richtung.
Also Herr Südekum fragt, warum können wir nicht darüber sprechen? Ich dachte, wir tun das längst. Also was denn nun?
Ich habe den Eindruck, dass wir die ganze Zeit nichts anderes machen, als darüber zu reden. Es wäre ja ganz schön, wenn wir über die Dinge reden würden, die nun wirklich die Wirtschaft ankurbeln könnten. Ob das nun Steuersenkungen sind, die ja Jens Südekum auch wenigstens im Grundsatz anspricht. Der hat aber auch konkretere Vorstellungen, wie das aussehen sollte. Ihm geht es nämlich gerade nicht um allgemeine Steuersenkungen, sondern spezifische Steuergutschriften, könnte man sagen, für Unternehmen, die in den Klimaschutz investieren. Das ist schon auch sehr spezifisch, was er sich hier vorstellt. Während die Vorstellungen des Bundesfinanzministers waren bisher ja durchaus allgemeine Steuersenkungen zu realisieren und damit auch dafür zu sorgen, dass die Investitionsbedingungen für den Mittelstand verbessert werden. Die prominenten Abwanderungen, die wir in jüngerer Zeit hatten, Miele aus Gütersloh beispielsweise oder Stihl, der jetzt die größere Erweiterungsinvestition in der Schweiz nun wirklich keinen Niedrigkostenstandort vornimmt, das sind Unternehmen, die in der Regel nicht in den Genuss kommen von solchen spezifischen Investitionsprämien oder sonstigen Steuervergünstigungen, die so spezifisch ausgelobt werden. Das ist ein Punkt. Der zweite: Die Dimensionen, die Jens Südekum hier nennt, auch im Hinblick auf Tragfähigkeitsanalysen und Ähnliches, die lassen sich nicht so einfach darstellen, wie er das macht. Also es ist schon so, dass die Frage, ob Deutschlands Spitzenbonität in Gefahr gerät, durchaus auch mit dem Wirtschaftswachstum zu tun hat. Aber nicht konjunkturell, sondern mit dem, was wir als Potenzialwachstum bezeichnen. Also dem langfristigen Wirtschaftswachstum, das möglich ist, gegeben die Kapazitäten, die in der Bundesrepublik Deutschland in der Volkswirtschaft insgesamt vorherrschen. Und da ist die Prognose, dass sich das abschwächt aufgrund der Alterung. Ja, das ist der Hauptgrund dafür, dass wir ein schwächeres Potenzialwachstum realisieren. Und das sorgt dann natürlich schon auch dafür, dass die Einnahmen nicht mehr in dem Maße sprudeln können wie zuvor. Und dann ist meine Schlussfolgerung daraus, wenn das Wachstum sich so abschwächen sollte und wir nichts dagegen tun, dass wir tatsächlich irgendwann mit unseren Schulden in große Schwierigkeiten geraten. Das heißt, wir müssten die Verschuldung stärker einschränken, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Ich sehe nicht, wie man mit solchen Ausgabenprogrammen, wie sie von Südekum und anderen vorgeschlagen und vorgelegt werden, das Wirtschaftswachstum langfristig beeinflusst. Die meisten Maßnahmen, die für den Klimaschutz eingesetzt werden sollen, zielen darauf ab, Subventionen zu zahlen, damit die deutsche Wirtschaft einen älteren, mit fossiler Energie betriebenen Kapitalstock ersetzt durch einen neuen, der mit erneuerbaren Energien, zumindest optional mit erneuerbaren Energien betrieben werden kann, also insbesondere Wasserstoff. Das ist keine Wachstumswirkung, die man damit langfristig erzielt. Man ersetzt einen bestehenden, gut funktionierenden Kapitalstock durch einen anderen. Mehr ist es nicht. Also, wenn er mir jetzt sagen würde, wir machen ein Innovationsprogramm, in dem wir Regulierungen aufheben, die Innovationen hemmen, indem man spezifisch darauf abzielt, die Finanzierungsbedingungen auf den privaten Kapitalmärkten für junge Unternehmen, für Innovatoren zu verbessern, dann würden wir über ein ganz anderes Programm reden und am Ende ist das bei weitem nicht so teuer, wie es hier dargestellt wird. Und die Schätzungen sind genauso problematisch, 50 Milliarden pro Jahr für die Investitionstätigkeit. Das Geld wird gar nicht abgerufen, schon seit Jahren nicht. Also jeder Kämmerer auf lokaler Ebene, jeder Landesfinanzminister, auch der Bundesfinanzminister weiß, bei den Beträgen, die für die Investitionen im Haushalt eingestellt sind, kann er im Vollzug dafür sorgen, dass die Schulden stärker runtergehen beziehungsweise nicht so viel Schulden aufgenommen werden müssen, weil das Geld einfach nicht abgerufen wird. Also muss man irgendwann einmal, nachdem das 10 Jahre so gelaufen ist, auf die Idee kommen, dass doch andere Probleme da sein könnten.
Ich will vielleicht noch einen Punkt ergänzen, Lars. Wir haben ja doch in Deutschland letztendlich ein Fachkräfte, wenn nicht allgemeinen Arbeitskräftemangel. Wobei das so genau auch gar nicht richtig ist. Es gibt ja durchaus viele Fachkräfte und Arbeitskräfte, aber die beteiligen sich nicht alle zum Beispiel in Vollzeit am Arbeitsmarkt. Also wir haben ja gesehen, immer mehr Leute arbeiten eigentlich in Deutschland, aber die arbeiten auch immer weniger Stunden. Das Arbeitsangebot in Stunden ist mehr oder weniger konstant. Und momentan muss man ja sehen, wenn wir jetzt bestimmte Investitionen oder Ausgabenprogramme in irgendeine Richtung tun, dann benötigt man dafür nachher ultimativ irgendwelche Arbeitskräfte, die das Ganze machen, was auch immer dann da genau machen will. Ob man Netzanschlüsse baut oder was auch immer, das müssen Menschen machen und die können nicht parallel was anderes machen. Und du hast es schon gesagt, das Potenzialwachstum, da scheint mir doch ein beschränkender Faktor momentan tatsächlich auch der Faktor Arbeit zu sein bei uns. Und von daher wäre es doch wirklich dringend, darüber nachzudenken, wie man dazu beitragen kann, dass in irgendeiner Weise das Arbeitskräfteangebot sich erhöht. Und wir haben das auch schon in der Vergangenheit gesprochen. Migration, ja, unbürokratische Ermöglichen von Migranten am Arbeitsmarkt teilzunehmen. Da gibt es ja auch immer wieder Ansätze, hat auch schon Verbesserungen gegeben, muss man ja sagen. Aber da sind wir auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Das ganze Thema Erwerbstätigkeit von Frauen, ja, da hängen wir nach wie vor hinterher. Aus vielerlei Gründen letztendlich. Ob es die mangelnde Möglichkeit ist, Kinderbetreuung verlässlich zu organisieren, ob es vielleicht mangelnde Anreize steuerlicher Natur sind, was auch immer sozusagen, das sieht man, da ist sicherlich auch noch mehr möglich, auch wenn wir da nicht ganz hinten sind in Europa. Also von daher ist es tatsächlich enorm wichtig, auf der Angebotsseite was zu tun. Und mir scheint es so, dass es besonders wichtig ist, da was zu tun beim Arbeitsangebot, weil das der limitierende Faktor fürs Potenzialwachstum momentan ist. Und das hilft da jetzt nicht, die Schuldenbremse zu lockern und sagen, wir geben mehr Geld aus. Also deswegen alleine werden nicht mehr Arbeitskräfte plötzlich verfügbar sein, die dann auch die Dinge tun können. Denn nochmal, wenn jetzt die Leute sozusagen schuldenfinanziert neue Projekte auflegen, müssen das irgendwelche Arbeitskräfte nachher verrichten und die müssen dann letztendlich woanders aufhören zu arbeiten. So muss man das ja sehen.
Ja, es wäre ja schon ein bisschen geholfen, wenn wir vorankämen bei der Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere indem wir das gesetzliche Renteneintrittsalter hochheben. Ja, das geht jetzt über auf 67. Wenn das perspektivisch noch klarer wird für die weitere Zukunft, dann wird auch das Potenzialwachstum nicht in dem Maße gedrückt, sondern wir haben dann durchaus einen positiven Effekt, weil halt mehr Menschen in Lohn und Brot sind. Vor dem Hintergrund sehe ich jetzt nicht, dass uns mehr Verschuldung hilft. Im Gegenteil, wir müssen sehen, angesichts der Demografie, dass die öffentlichen Finanzen in einer soliden Verfassung sind, in einer guten Ordnung sind. Und das macht die Finanzpolitik gegenwärtig. Sie senkt die Schuldenquote allmählich über die Zeit. Das sind ja keine scharfen Einbrüche. Vielleicht muss ich dazu auch noch mal was sagen, zu den Schätzungen, was jetzt im Bundeshaushalt alles einzusparen sein wird. Da gibt es viel Spekulation und ich versuche mich bei jeder Frage, die da an mich gerichtet wird, immer davon zu drücken, weil ganz einfach die Steuerschätzung vom Mai noch gar nicht vorliegt. Wenn im Moment auf Landesebene, wo das Ganze nicht so prominent und so emotional und intensiv diskutiert wird wie auf der Bundesebene, ein Landesfinanzminister die Frage bekommt, was kannst du denn tun, beispielsweise für die Unikliniken im Land, die unbedingt eine Modernisierung brauchen, dann sagt er, jetzt warten wir erstmal die Steuerschätzung im Mai ab. Vorher können wir nichts machen und vorher treten wir auch nicht in die Planung für den Haushalt konkreter ein. Und genau das Gleiche gilt eigentlich für den Bund. Das werden wir also noch sehen, wie viel tatsächlich getan werden muss. Aber man muss auch sagen, die Beträge, die hier genannt sind im Hinblick auf Einsparungen, die relativieren sich, wenn wir überlegen, in welchem Ausmaß die Ausgaben im Vergleich zur Planung von 2019 nach oben gegangen sind. Das ist schon eine enorme Ausgabensteigerung, die wir die letzten paar Jahre hatten, die im vergangenen Jahr ein bisschen korrigiert wurde, weil Corona-Maßnahmen dann letztendlich wirklich mal ausgelaufen sind. Da werden wir jetzt an verschiedenen Stellen auch für den Bundeshaushalt 2025 nochmal etwas nachsteuern müssen. Denn da ist schon auch erstens über Corona, aber auch schon in den 8, 9 Jahren davor, sind die Ausgaben in allen möglichen Bereichen massiv angewachsen. Und man muss sich schon fragen, ob all die Projekte noch in dem Ausmaß notwendig sind und welche Projekte man fortführen möchte.
Interessanterweise liegt ja schon wieder der nächste Ausgabenvorschlag auf dem Tisch aus den Reihen der SPD. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will eine generelle Grundgesetzausnahme, um mehr Geld in Deutschlands Sicherheit stecken zu können. Zeigt sich da hier die schon oft erwähnte Büchse der Pandora, die eben, wenn sie auch nur einmal geöffnet wird, in dem Fall für das Bundeswehr-Sondervermögen, zum erneuten Reingreifen verleitet?
Ja, absolut. Also wenn man dann mit einem Sondervermögen anfängt, an der Schuldenbremse vorbei, dann sind die Wünsche natürlich da, das für alles Mögliche zu tun, bis hin zur Kultur. Ja. Also es ist ja so, dass die Ausgabenwünsche, die man über den Staat zu befriedigen versucht, sind unendlich. Wenn ich mir da so manchmal Kolleginnen und Kollegen anhöre, die aus der Postwachstumsschule kommen und dann sagen, wir müssen uns stärker bescheiden und nicht so viel ausgeben und sowieso, das kann ja gar nicht sein, dass man da unendliche Wünsche hätte. Ich habe eigentlich immer nur feststellen können, dass dann, wenn man die Möglichkeit hat und Budgetbeschränkungen lockert, dann noch einmal weitere zusätzliche Wünsche zum Tragen kommen. Und das gilt insbesondere für den öffentlichen Sektor. Also wenn man seine Wünsche mit dem Geld anderer befriedigen kann. Das ist so das Prinzip. Klar, ich kann den Bundesverteidigungsminister gut verstehen. Er hat eine große Aufgabe. Es geht darum, die Bundeswehr tatsächlich auch verteidigungsfähig zu machen für eine Herausforderung aus Russland, die im Moment ohne die USA nicht zu bewältigen wäre. Das kostet Geld. Und er muss sich als Verteidigungsminister auch nicht so viele Gedanken darum machen, wie das Geld zustande kommt. Das ist Sache des Kabinetts insgesamt und auch insbesondere des Bundesfinanzministers. Und dann wird man als allererstes, wie ich finde, die Zielkonflikte auf der Ausgabenseite lösen müssen. Man kann nicht sagen, wir machen in allen Ausgabenbereichen das Maximum, was uns vorschwebt und finanzieren das über Schulden. Landesverteidigung ist eine ganz zentrale öffentliche Aufgabe, gehört zu den Beispielen, bei denen die Ökonomen immer sagen, es ist nahezu ein reines öffentliches Gut und deswegen auch richtig, dass der Staat das bereitstellt. Das muss dann aber eben auch zentral über den ganz normalen Bundeshaushalt finanziert werden. Und dafür erheben wir Steuern. So, das heißt also, erstens sind die Zielkonflikte mit den unterschiedlichen Ausgabenkategorien zu lösen, insbesondere mit den Sozialausgaben, die auf Bundesebene ja fast die Hälfte des Bundeshaushalts ausmachen. Zweitens wird man dann, wenn dort wirklich auch die Bereitschaft von den Ansprüchen, die man auf der Ausgabenseite hat, wenn die nicht zurückgefahren werden können, dann wird man über eine Steuerfinanzierung zu reden haben. Dass das in die Schulden gehen müsste, sehe ich allerdings nicht. Ja, und man muss natürlich auch sehen, welche ungünstigen Effekte Steuererhöhungen haben. Gerade in der Konstruktion, wie wir es in Deutschland haben, wo die Einkommensteuer auch sehr, sehr wichtig für die Unternehmen ist, weil die Personengesellschaften sie eben bezahlen. Und da sind nun, wenn man über Wachstum nachdenkt, über Innovation, eigentlich eher Steuersenkungen angezeigt. Also bleibt man am Schluss dabei, genauer fragen zu wollen, welche Ausgaben seid ihr denn bereit aufzugeben? Das ist der Finanzrahmen für jedes Ressort. Und jetzt guckt doch mal, dass er den erfüllt. Und dann schauen wir nochmal neu.
Ich muss vielleicht auch noch ergänzen, dass also jeder, der die Freude hatte, bei der Bundeswehr gewesen zu sein, für kürzer oder länger weiß, dass das kein Hort der Effizienz ist.
Wie kommst du denn darauf, Justus?
Ich hatte die Freude.
Ich auch, ja.
Und das ist natürlich auch so, je locker man oder je weniger man einen Deckel hat, ja, desto weniger Druck gibt es auch, die Effizienz mal zu erhöhen. Und ich weiß, das ist eine Aufgabe, und da sind verschiedene Verteidigungsministerinnen und Minister immer wieder gescheitert, versuchen, mehr Effizienz in die Bundeswehr auch zu bringen. Aber auch Militär sozusagen sollte effizient organisiert sein. Gerade wenn es besonders wichtig ist, dass jeder Euro da gut angelegt ist, ist Verschwendung wirklich dramatisch und muss abgestellt werden. Und wenn man mit auch Insidern spricht über das Beschaffungsamt etwa, dann ist Stöhnen das Geräusch, was man am meisten hört. Auch da gibt es Effizienzpotenziale sicherlich, die gehoben werden können. Und da muss man wahrscheinlich auch den Druck auf den Verteidigungsminister lassen. Und vielleicht ist es diese Zeit auch genau die richtige Zeit, zu sagen, jetzt brauchen wir wirklich alle Ressourcen, um dann doch mal Reformen anzugehen, an denen ja die vergangene Verteidigungsministerin und Minister immer wieder schwierig empfunden haben.
Das lassen wir an dieser Stelle so stehen, nehmen aber den Begriff Reformen mit. Wir hatten in einer der letzten Ausgaben über eine Reformierung des Streikrechts gesprochen. Das war vor dem Hintergrund der neuerlichen Bahnstreiks. Sie hatten angeregt, über eine Begrenzung dieser Möglichkeiten nachzudenken. Daraufhin kam unter anderem eine Mail vom Hörer Thomas Schütze. Sehr geehrte Professorin, haben Sie auch Antworten für die Betroffenen, wenn Vorstände sich die Taschen füllen und Steuergeld für Streikfolgen aufs Spiel setzen, ohne dafür in Verantwortung genommen zu werden? Es war eine politische Entscheidung, staatliche Aufgaben zu privatisieren. Ich gehe davon aus, dass allen bewusst war, welche Folgen das hat. Interessant fand ich die Aussage zur Tarifeinheit. Misslungener politischer Lobbyismus der Wirtschaft, um unbequeme Arbeitnehmervertretungen auszuschalten? Herr Haukapp, fangen Sie gern mal an.
Das muss man jetzt ein bisschen aufdröseln. Ich fange mal so an. Das Streikrecht allgemein, ja, ist auch heute schon eingeschränkt in verschiedener Weise. Man darf nicht einfach wild losstreiken, man darf keine Sympathiestreiks abhalten. Und in allen Bereichen der Wirtschaft ist es eigentlich so, auch bei Unternehmen, wenn es besondere Abhängigkeiten und Machtpositionen gibt, bringen die eine besondere Verantwortung und normalerweise einen besonderen Regelsatz mit sich. Auch Unternehmen, die das Geld der Aktionäre verschwenden, das versuchen wir über Corporate Governance mehr oder weniger gut zu lösen, sind letztendlich verantwortlich, weil dieses Beispiel angesprochen wird. Und das gelingt mal gut und mal nicht so gut, aber deswegen gibt es natürlich auch immer wieder Bemühungen, die Corporate Governance gerade zu verbessern, um da Verwerfungen zu verhindern. Letztendlich muss man dann aber auch noch sagen, wenn es private Unternehmen sind, die das Geld ihrer Aktionäre verschwenden, dann verschwenden sie eben das Geld ihrer Aktionäre und nicht das der unbeteiligten Verbraucherinnen und Verbraucher, wie das ja hier beim Bahnstreik wäre. Hier ging es ja insbesondere auch darum, dass eigentlich unbeteiligte Dritte in besonders starkem Maße betroffen sind. Ja, und das kennen wir tatsächlich in vielen Bereichen des Rechts, natürlich insbesondere im Kartellrecht, ja, wo man sagt, Unternehmen mit einer marktstarken Stellung sind in verschiedenem Maße gehindert daran, Dinge zu tun, die kleine Unternehmen, die keine Macht haben, tun. Zur Tarifeinheit, ich glaube, Lars, ehrlich gesagt, das war eher dein Punkt. Ich bin gar nicht unbedingt so sehr ein Freund, muss ich sagen, der Tarifeinheit, weil eine gewisse Konkurrenz unter Gewerkschaften auch sinnvoll sein kann. Allerdings muss man sich ansehen, ja, ob das dann wirklich Gewerkschaften sind, die in verschiedenen Konstellationen Tarifverträge verhandeln und tatsächlich mehr oder weniger nicht komplementär zueinander stehen, sondern tatsächlich alternative Angebote machen. Dann kann die Konkurrenz ganz, ganz fruchtbar sein, durchaus unter bestimmten Umständen. Die Tarifeinheit selber, muss ich sagen, sehe ich durchaus auch nicht ganz unkritisch, weil das den Großgewerkschaften natürlich erhebliche Macht einräumt und man ja gerade gesehen hat, dass sich diese kleinen Spartengewerkschaften teilweise gerade deshalb rausgelöst haben aus den Großgewerkschaften, also insbesondere aus Verdi, weil sie so unzufrieden mit der Gewerkschaft, wer die sind. Und da muss man den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern durchaus ein Recht zugestehen, auch sich nicht von Verdi vertreten zu lassen, sondern in anderer Form zu organisieren.
Nun, ich habe die Tarifeinheit genannt, die ja schon zu gewissen Einschränkungen führte in der Vergangenheit, gerade weil wir in bestimmten Dienstleistungsbereichen, bei denen man durchaus auch einen öffentlichen Versorgungsauftrag sehen kann, die Problematik dieses Wettbewerbs unter Gewerkschaften hat. Aber du hast natürlich völlig recht, dass man die Tarifeinheit nicht einfach so hochloben darf, ja, sondern sehen muss, was das bedeutet. Ja, dass es wieder im Grunde zu einem deutlichen Machtzuwachs der großen Gewerkschaften führen würde, insbesondere auch von Verdi führen würde, wenn man das entsprechend zuließe. Ich will noch auf einen Punkt eingehen, der auch immer wieder genannt wird, nämlich die Privatisierung, insbesondere der Bahn, als Grund dafür, dass man eine bestimmte Problematik hat. Ja, also einerseits hinsichtlich der Investitionen, das haben wir schon besprochen, aber eben auch im Hinblick auf das Personal und die Möglichkeiten, die hier existieren. Letztlich bleibt die Bahn, auch wenn sie privatrechtlich organisiert ist, ein Staatsunternehmen. Das ist ein Unternehmen des Bundes. Und es hat in vielen Bereichen zumindest eine marktbeherrschende Stellung, wenn nicht ein Monopol. Und dadurch darf man erstens schon, wie man das aus der Wettbewerbsökonomik weiß, von Ineffizienzen ausgehen, weil nämlich eine marktbeherrschende Stellung alleine schon dazu führt. Und zweitens können wir auch noch, wenn wir Governance in Staatsunternehmen mit privaten Unternehmen vergleichen, von weiteren Ineffizienzen ausgehen. Man hat es also sozusagen in der Bahn besonders stark nach oben getrieben. Ja, die Strukturen, denen die Bahn unterliegt, sind Strukturen, die eher zur Ineffizienz neigen. Ja, von Grund auf schon, kann man sagen. Ja, vielleicht wäre es sogar noch günstiger, wenn die Bahn der Kontrolle durch den Bundestag unterläge, als wenn wir die Kontrolle so haben, wie wir sie jetzt haben.
Oh, das weiß ich nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich in allen Wahlkreisen irgendwelche Dinge bauen, die sich hier ein Abgeordneter wünscht. Also nicht nur in Montabaur, ein ICE-Bahnhof.
Ich frage mich halt nur, warum so ein Unternehmen wie die Schweizer Bundesbahn deutlich besser laufen als die Bahn, obwohl sie ja nicht privatisiert sind. Und da gibt es ja auch Wahlkreise. Gut, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass in der Schweiz sowieso alles effizienter ist.
Ja, vielleicht können sich dazu ja mal die Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz melden. Wir haben noch eine Rückmeldung zum Thema Deutsche Bahn. Manuela Fritsch schreibt: Sehr geehrte Professoren Feld und Haukapp, ich bin ein treuer Hörer Ihres Podcasts. Mir helfen Ihre Einblicke und Begründungen. Aber Ihre Auslassungen zu Einschränkungen des Streikrechts bestimmter Berufsgruppen haben mich entsetzt. Wenn eine Geschäftsführung, ein Aufsichtsrat, ein Vorstand selbstherrlich bestimmen darf, sich exorbitante Boni und Gehälter für absolut schlechte Arbeit auszuzahlen, dann geht das auch zu Lasten der einfachen Arbeitnehmer. Und ich finde, diese sollten dann auch ihrerseits Forderungen stellen dürfen, die ihre Arbeit verbessern. Und es muss öffentlichkeitswirksam dargestellt werden.
Naja, die Zuhörerin hat ja auch irgendwo recht. Natürlich müssen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ihre Interessen vertreten können. Und zwar unabhängig davon, wie hoch jetzt die Boni tatsächlich sind. Die genehmigt man sich ja nicht einfach selbst, sondern da gibt es am Ende ja schon auch noch einmal ein Kontrollgremium, das es dann am Ende genehmigen muss. Insbesondere bei der Bahn hat mich durchaus gewundert, dass der Aufsichtsrat da einfach mitgemacht hat bei der schlechten Performance der Bahn der vergangenen Jahre. Da hätte man auch sagen können, wir streichen dieses Jahr die Boni für die Vorstände und leitenden Angestellten mal. Aber man muss schon auch sehen, dass es einen Unterschied macht, ob ich das Streikrecht ausübe gegen ein Unternehmen, durch das das Unternehmen bestimmte Kosten hat. Ja, wenn in der IG Metall ein Metallunternehmen wie Volkswagen bestreikt wird, dann ist weniger Produktion da und wenn man weniger produziert, kann man die Nachfrage schlechter bedienen und am Ende hat man vielleicht einen geringeren Gewinn. Das ist im Hinblick auf Versorgungsunternehmen wie der Bahn schon etwas anderes, weil diejenigen, die hauptsächlich geschädigt werden, das sind die Kundinnen und Kunden. Und das macht einen großen Unterschied aus im Vergleich zu den sonstigen Konflikten, die wir zwischen den Tarifvertragsparteien haben können. Und von daher denke ich schon auch, dass man einen Unterschied machen kann, in gesetzlicher Art und Weise eben die Spartengewerkschaften in Bereichen, in denen es um grundsätzliche Infrastrukturleistungen geht, um Dienstleistungen in diesem Bereich, dann eben auch einem anderen Regelwerk zu unterwerfen. Es geht ja nicht darum, das Streikrecht einfach völlig über Bord zu werfen. Das ist auch grundgesetzlich gar nicht möglich.
Nee, das ist nicht möglich und das ist auch gut so. Und tatsächlich geht es ja auch nur darum, dass man sagt, wir müssen nochmal schauen, was sind die Standards, die wir für die Verhältnismäßigkeit von Streiks entwickeln. Und auch schon heute muss das verhältnismäßig sein, sozusagen. Wir müssen nur überprüfen, sind da schon die richtigen Standards, die wir da anlegen. Und ich denke, ein Aspekt, der eben einfließen sollte, ist, wie stark sind unbeteiligte Dritte, die auch nichts beitragen können zur Lösung des Tarifkonflikts, davon betroffen. Ja, das sind ja auch so Fragen etwa, ist es nicht sinnvoll, dass die länger vorher angekündigt werden müssen als 24 Stunden? Denn in der Tat wird man dadurch primär die Kunden schädigen, ja, und natürlich auch das Unternehmen in gewissem Maße, wobei das Unternehmen, das gehört uns ja nach wie vor allen, das wird häufig vergessen. Die Bahn ist ja noch zu 100%ig staatlich, also man schädigt also auf der einen Seite den Steuerzahler und auf der anderen Seite den Bahnkunden. Ja, das sind die Hauptgeschädigten durch diese Streiks. Und dann stellt sich schon die Frage, nicht ob das Streikrecht abzuschaffen wäre, aber Es ist auch nicht so, dass das Streikrecht immer gleich geblieben wäre in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ja, wir haben immer wieder auch eine richterliche Fortentwicklung durch Gerichte gehabt, was das Streikrecht angeht. Also von daher empfinde ich das eher als einen chirurgischen Eingriff sozusagen, der versucht eben minimalinvasiv zu sein und nicht gleich eigentlich so stark ist wie etwa das Verbot von Spartengewerkschaften, der auch von anderen gefordert wird, was aus meiner Sicht ein wesentlich stärkerer Einschnitt wäre.
Und damit sind wir in der Nachspielzeit und können zur Freude von Lars Feld mal halbwegs ohne Häme auf seinen Lieblingsverein schauen. Bayern München hat sich ja zumindest in der Champions League wieder etwas rehabilitieren können. Herr Haukapp, Sie möchten aber anfangen, weil es in gewisser Weise auf Ihre Wettbewerbsexpertise anspielt. Schießen Sie los.
Ich finde, man kann eine interessante Beobachtung machen aus der Performance der Bayern, wie wichtig Motivation ist, um Leistung abzurufen. Und man sieht, dass das sehr schwer ist momentan offenbar für die Spieler, sich zu motivieren. Man strauchelt da so auf Platz 2 rum und man weiß, es geht eigentlich irgendwie so um gar nichts mehr. Man wird sich wohl für die Champions League qualifizieren und Meister wird man auch nicht mehr werden. Und dann kommen so Spiele wie gegen Heidenheim dabei heraus, wo keiner mehr so richtig Lust hat, überhaupt da rumzulaufen. In der Champions League, da kann man noch was gewinnen, tatsächlich. Man sieht das ja förmlich, ja, wie die Leistung der exakt derselben Spieler viel besser ist. Das ist vielleicht eine interessante Fallstudie, ja, was wie wichtig Motivation für Leistung ist. Es kommt nicht nur auf Fähigkeiten und Talent an, sondern auch auf Einstellung. Und dafür ist das ein ganz schönes Beispiel, finde ich. Also die Motivation von Mitarbeitern, sag ich mal so, durch welche Anreize auch immer, ist im Fußball aber wohl nicht nur da besonders wichtig.
Naja, also dass ein solches Spielerkollektiv wie dasjenige des FC Bayern. Es handelt sich ja jeweils um Spieler, die alle auf hohem Niveau spielen können, dass die zeigen können, dass es auch anders sein kann als gegen Heidenheim oder gegen den ersten FC Saarbrücken, das ist schon klar. Und deswegen kommen ja immer wieder die Rückfragen, warum schafft es der Trainer nicht, eine Mannschaft zu formen? Warum kommt die Mannschaftsleistung nicht zustande? Was sind die Probleme dahinter? Gibt es sonst irgendwo im Vereinsumfeld etwas Ähnliches? Und ich hätte mich eher gewundert, wenn die Bayern in der Champions League gegen Arsenal beim Auswärtsspiel dort in Bauschenbogen untergegangen wären. Dann würde ich sagen, jetzt wird es langsam Zeit, dass es doch noch eine frühzeitige Reaktion gibt und man jetzt nicht bis zum Ende der Saison abwartet, bis Herr Tuchel dann zu gehen hat. Aber man merkt dann schon in solchen Fällen, erstens sind die Spieler stärker motiviert und zweitens schafft der Trainer es dann auch, mit einer zielführenden Taktik vorzugehen. Das ist jetzt natürlich alles pauschal und man muss auch sehen, dass es gegen Mannschaften, die hinten drin stehen und dann ihre Konterchancen nutzen, für die Bayern immer auch schwierig ist. Ja, sie machen das Spiel, sie haben manchmal nicht die Idee, wie sie eine massierte Abwehr knacken sollen. Und dann gibt's den Lucky Punch kurz vor Ende, wie wir das beim ersten FC Saarbrücken zum Beispiel gesehen haben. Oder im Grunde bei Heidenheim war es ja ähnlich. Ja, also das ist eher das, was einen dann so ein bisschen auch noch einmal differenzierter und nachdenklicher werden lässt.
Ja, also von daher muss ich sagen, hat es mich besonders gefreut, dass Xabi Alonso verkündet hat, also der Trainer von Bayer Leverkusen, bei Leverkusen zu bleiben vorerst, weil das ja dann darauf hindeuten könnte, dass es noch ein zweites spannendes Bundesliga-Jahr geben wird im nächsten Jahr. Und das wäre natürlich für die Bundesliga als Ganzes doch sehr förderlich, muss man sagen, wenn da ein bisschen mehr Spannung einzieht. Jetzt ist dieses Jahr, muss man sagen, ja auch schon nicht mehr da. Aber im nächsten Jahr bin ich dann ganz optimistisch, dass es vielleicht doch noch spannend wird.
Und dann ja vielleicht mit Ihnen beiden zusammen im Stadion, entweder in München oder in Freiburg, beide erstklassig, so wie vielleicht ja dann bald auch wieder St. Pauli, Ihrem Verein. Herr Haukapp, sieht ja ganz gut aus.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gut. Der FC St. Pauli hat sehr unglücklich jetzt ein Spiel verloren, muss man sagen, aber das kommt auch mal vor. Ich gehe davon aus, dass es zum Aufstieg kommt. Ob das jetzt ausgerechnet im Volksparkstadion beim Auswärtsspiel beim HSV passieren wird, werden wir noch sehen. Das wäre natürlich ein historischer Tag. Aber wenn der FC St. Pauli aufsteigen sollte, dann freue ich mich natürlich auf eine Bundesliga-Saison, eine mindestens. Und dann gehen wir sicherlich mal in Freiburg oder in München oder vielleicht sogar in Düsseldorf gemeinsam ins Stadion, denn Fortuna Düsseldorf kann auch noch aufsteigen in die Bundesliga.
Allerdings, also du bist herzlich eingeladen nach Freiburg. Ich versuche das zu arrangieren, dass wir dann ein ordentliches Spiel sehen.
Da freue ich mich drauf.
Sie merken schon, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bildet sich möglicherweise gerade der erste ordoliberale Fanblock in einem Stadion. Wir werden das weiter verfolgen. Damit war's das. Wir sind zurück am letzten Aprilwochenende. Kommen Sie alle gut durch die nächsten zwei Wochen. Wir hören uns dann hoffentlich in bester Frühlingsstimmung wieder.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Ich hoffe, dass wir bei den Themen, die wir heute diskutiert haben, noch einmal von Ihnen ein positives Feedback bekommen. Und wenn es auch ein anderes ist, sind wir genauso froh darüber. Bleiben Sie uns gewogen und wir schauen mal, dass wir beim nächsten Mal die Diskussion fortsetzen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann da nur ins gleiche Horn tuten. Ich freue mich auch wirklich über auch sehr kritische Zuschriften, auch wenn Sie sagen, das hat mir mal gar nicht gefallen. Das regt tatsächlich zum Nachdenken an und ich nehme das auch immer sehr ernst. Von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie uns ruhig und ich wünsche Ihnen vergnügliche und erfolgreiche 14 Tage. Liebe Frau Müller, lieber Lars, tschüss, bis die Tage.
Tschüss.
Tschüss, bis die Tage.
Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.